Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Christus spricht, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Liebe Gemeinde, ich darf Sie herzlich grüßen zu unserem Gottesdienst. Ich freue mich, wieder bei Ihnen sein zu dürfen. Auch jetzt, wo Sie einen neuen Pfarrer haben, umso schöner, dass ich nochmal kommen darf. Und lade Sie ein, dass wir Gott loben und preisen mit dem Psalm 103 unter der Nummer 742. Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen.
Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit.
Der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein tun.
Barmherzig und gnädig ist er, geduldig und von großer Güte.
Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten.
Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Fürchterrettungen von uns sein.
Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lieber Vater im Himmel, durch deinen Sohn Jesus Christus hast du uns dein Wort gegeben, damit es uns begleite, damit es uns tröste und ermutige. So bitten wir dich, öffne jetzt in diesem Gottesdienst unsere Ohren für das, was du uns ganz persönlich sagen willst. Herr, öffne jetzt unser Herz für das, was wir uns zu Herzen nehmen sollen. Sei uns in deinem Heiligen Geist nahe in diesem Gottesdienst und an jedem Tag dieser Woche. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel, es sei ihm Stille, alle Welt. Gelobt sei Gott, der unser Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von uns wendet. Amen. Bitte nehmen Sie zur Schriftlesung Platz.
Die Schriftlesung für den heutigen Morgen steht in 1. Mose 4, der Brudermord. Ich lese aus der Hoffnung für alle. Adam schlief mit seiner Frau Eva. Sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Mit Hilfe des Herrn habe ich einen Sohn geboren, rief sie aus. Darum nannte sie ihn Kain, was bedeutet Gewinn. Ihren zweiten Sohn nannte sie Abel. Vergänglichkeit ist die Bedeutung. Abel wurde ein Hirte, Kain ein Bauer und die beiden wuchsen heran. Zur Zeit der Ernte opferte Kain dem Herrn von dem Ertrag seines Feldes. Abel schlachtete eines von den ersten Lämmern seiner Herde und brachte die besten Fleischstücke dem Herrn als Opfer dar. Abels Opfer nahm der Herr an. Das von Kain aber nicht. Darum wurde Kain zornig und starrte mit finsterer Miene vor sich hin. Warum bist du so zornig und blickst so grimmig zu Boden? Fragte ihn der Herr. Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen. Wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen, du aber herrsche über sie. Kain schlug seinem Bruder vor, komm, wir gehen zusammen aufs Feld. Als sie dort ankamen, fiel er über Abel her und schlug ihn tot. Da fragte der Herr, wo ist dein Bruder Abel? Woher soll ich das wissen? Wich Kain aus, ist es etwa meine Aufgabe, ständig auf ihn aufzupassen? Aber der Herr entgegnete, warum hast du das getan? Das vergossene Blut deines Bruders schreit von der Erde zu mir. Darum bist du von nun an verflucht. Weil du in diesem Land einen Mord begangen hast, musst du von hier fort. Und wenn du ein Feld bebauen willst, wird es dir keinen Ertrag bringen. Gejagt und gehetzt musst du von jetzt an umherirren. Meine Strafe ist zu hart, ich kann sie nicht ertragen, erwiderte Kain. Du verstößt mich aus meiner Heimat und auch vor dir muss ich mich verstecken. Gejagt und gehetzt werde ich umherirren und jeder, der mich sieht, kann mich ungestraft töten. Nein, sagte der Herr, wenn dich jemand tötet, wird er dafür siebenfach bestraft werden. Er machte ein Zeichen an Kain, damit jeder, der ihm begegnete, wusste, Kain darf man nicht töten. Dann verließ Kain die Nähe des Herrn und wohnte im Land Not, bedeutet Land des ruhelosen Lebens. Wir singen das Lied 343, die Verse 1 bis 3. Ich rufe zu dir, Herr Jesus Christ.
Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wir hören den Predigttext aus Markus 3, die Verse 31 bis 35. Es kamen Jesu Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn. Und sie sprachen zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen und sprach, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Liebe Gemeinde, schroff und eindringlich redet Jesus in dieser Szene zu den Menschen. Und das ist so gewollt, dass wir nämlich genau aufpassen und gespannt sind, was macht der Pfarrer da draus aus dieser Szene, wo Jesus so hart mit seiner Mutter umgeht. Vielleicht ist es so, dass beim barmherzigen Samariter jeder schon weiß, ja, jetzt kommt das Übliche. Aber was macht der Pfarrer jetzt? Jetzt sind wir gespannt. Und das ist vielleicht schon mal der erste Sinn dieser harten Worte, dass wir ganz arg zuhören, was draus wird. Jesu Reden und sein Verhalten, das Umherblicken, wirken fast befremdlich. Hier wird nicht in Ruhe argumentiert und erklärt. Hier blitzt etwas auf, über dessen Bedeutung und Tragweite die Hörer und Leser sich erst nach und nach klar werden können. Jesus tritt hier weniger als ein Seelsorger auf, als vielmehr als ein alttestamentlicher Prophet, der ins Neue hineinführt. Worum geht's? Jesus ist von seiner Familie nicht recht verstanden worden. Ja, sie haben ihn zum Teil sogar abgelehnt, ihren Jesus. Das gilt von seinen Brüdern Jakobus, Josef, Judas, Simon und wohl auch von den nach Namen und Zahl uns nicht bekannten Schwestern. Ja, selbst von seiner Mutter. Die Seinen haben versucht, ihn festzuhalten. Sie wollten ihn, wie damals in Israel üblich, als den Ältesten, als das Familienoberhaupt und als den verantwortlichen Versorger der Familie bei sich haben. Denn wahrscheinlich war Josef schon verstorben. Und Jesu Reden und Handeln wirkt auf sie, als sei er von Sinnen. Völlig verrückt, denn das war üblich so, dass sich der älteste Sohn um die Familie gekümmert hat und sich zu ihr bekannt hat und alles getan hat zu ihrem Gedeihen. Ja, sie vermuten ihn sogar im Bunde mit dem Beelzebub und stehen damit auf der Seite der Gegner Jesu. So weit ist es gekommen. Wie die Schriftgelehrten wissen seine Angehörigen nichts von der Zeiten ungeheurem Bruch, wie es Konrad Ferdinand Meyer sagt. Sie können, was Jesus predigt und tut, nicht verstehen und deuten es dämonisch. Das ist oft so, dass wenn wir was nicht verstehen, dass wir es dann dämonisieren. Es war und ist ja für alle anderen Menschen nicht ganz leicht zu verstehen, dass Gott, wenn er seine Herrschaft, sein Reich, das neue Leben auf dieser Welt aufrichtet, dass Gott dann einen radikalen Neuanfang setzt und neue Maßstäbe dazu. Es hätte ja auch irgendwie weitergehen können. Aber Jesus sagt, ich aber, sage euch, ich aber, und setzt seinen Neuanfang dagegen. Mit Jesus Christus richtet Gott sein Reich auf. Darum verlässt Jesus das gewohnte Leben, Familienleben, um das Reich Gottes auszurufen und zu predigen. Darum, weil es hier um das Reich Gottes geht, liebe Gemeinde, um das höchste und letzte und ewige, vorbereitet durch das Volk Israel, durch das Alte Testament, aber jetzt beginnen mit Jesus. Darum vergibt Jesus die Sünden und ruft in die Nachfolge. Darum heilt er Kranke und weckt Tote auf. Nicht, damit vor 2000 Jahren irgendein Wunder geschehen ist. Das ist im Grunde völlig nebensächlich. Es ist ein Zeichen, dass jetzt mit Jesus das ewige Reich Gottes auf dieser Welt beginnt. Darum stellt Jesus mich und dich vor die Wahl. Durch mich die Rettung, sonst das Verlorensein. Entweder oder. Durchaus verständlich, dass die Seinen ihn für verrückt erklären. Eine fromme Familie in Nazareth, der älteste Sohn brav zu Hause als Bauhandwerker, sich und den Seinen das Brot verdienend, streng nach den mosaischen Gesetzen und Überlieferung Israels lebend, Sabbat und Gebote haltend, das wäre nach ihren Vorstellungen das Richtige gewesen. Nur, dann hätten sie das Reich Gottes verpasst. Weil Jesus diesen Vorstellungen einer jüdisch-bürgerlichen Religiosität widersprechen und widerstehen musste, darum hat er so befremdlich gefragt, wer ist denn eigentlich meine Mutter und meine Brüder? Weil durch Jesus etwas radikal Neues angebrochen ist, einmalig in Welt und Geschichte, muss er das schockierend deutliche Zeichen geben, um Gottes Ja zu allen Menschen des Glaubens zu zeigen, muss Jesus an dieser Stelle einmal Nein sagen, damit die Seinen erkennen, du Jesus bist mehr als der Unsere. Jesus ist Gottes Sohn, nicht nur Sohn des Josef. Er ist der Retter der ganzen Welt und eben nicht nur der Ernährer seiner kleinen Familie. Das letzte Wort zu den Seinen ist damit noch lange nicht gesprochen. Das letzte Wort gilt auch ihnen in voller Liebe. Wir werden sehen. Und das Volk saß um ihn, heißt es da, liebe Gemeinde. Und wir lesen ganz genau, was da steht. Und das Volk saß um ihn. Liebe Gemeinde, wir sehen hier, wie die erste christliche Gemeinde entsteht, wie die Kirche anfängt zu leben, denn das Wesen der Kirche ist, dass Menschen um Jesus Christus versammelt sind. Ganz einfach. Von ihm gerufen und in seine Gemeinschaft gezogen. Menschen, die auf ihn hören und mit ihm dadurch verbunden sind, dass sie ihm gehorchen, ja, dass sie Gottes Willen bejahen und auch tun. Und ein kleiner Einschub, liebe Gemeinde, wir trüben unseren Blick für das, was hier geschieht, wenn wir uns Jesus nur als einen Rabbi denken, der vor allem Gesprächsbeiträge zur Theologie, also so fromme Vorträge gehalten hätte und geliefert hätte und anschließend die Menschen, die ihm zugehört haben, wieder in ihr altes Leben entlässt, sie also mit einem guten Gruß und Segenswunsch sagt, so jetzt geht heim. Nein, es geschieht ungeheuerlich viel mehr. Jesus Christus bricht mit seiner Predigt vom Reich Gottes in das Machtsystem der unsichtbaren, wieder göttlichen Kräfte ein, in das Reich des Satans. Und entreißt diesen Mächten seine Menschen. Denn die ganze Heilige Schrift geht davon aus, dass es ein Ringen ist zwischen dem Bösen und zwischen Gott. Das ist das, was sich im Hintergrund abspielt, was wir oft nicht sehen. Aber es ist ja ein ständiger Kampf. Warum Gott diesen Kampf zulässt? Auf diese Frage bekommen wir wohl keine Antwort. Aber wir wissen, dass in diesem Kampf Jesus der Sieger ist und wir an seiner Hand diesen Kampf bestehen können. Wenn Kirche das neue Gottesvolk ist, dann sind die Menschen, die sich hier um Jesus versammelt haben, die ersten keimhaften Anfänge von Kirche. Vermutlich hat die in dem engen Haus sich drängende Menge nicht gewusst, was an unerhört Neuem sich zuträgt, dass das Reich Gottes jetzt beginnt mit Jesus. Eben darum will Jesus sie durch sein vollmächtiges Wort auf das Reich Gottes hinweisen, das mitten unter ihnen jetzt beginnt. Jesus blickt also in diese Runde von den paar Menschen, die um ihn sitzen und sagt, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Die neue Gemeinschaft, in der ich zu Hause bin, in der ich der Älteste bin. Jesus nimmt Menschen auf in sein beginnendes Reich, indem er sie mit sich verbindet, indem er sie ruft und sie anspricht. Durch seinen Sohn gewinnt der allmächtige Gott seine Geschöpfe zurück. Durch Jesus werden sie wieder sein Eigentum, gehören zur Familie Gottes. Nun die Frage wieder, hat sich Jesus tatsächlich von seinen leiblichen Verwandten lossagen wollen? In diesem Moment ging es ihm um die Familie Gottes. In aller Klarheit, im Unterschied, nicht im Gegensatz zur leiblichen Familie. Ideal wäre für Jesus die geistliche, die Übereinstimmung von leiblicher und göttlicher Familie. So hat Jesus noch vom Kreuz herab seine Mutter an den Lieblingsjünger und diesen an sie verwiesen. Seine letzten Worte. Der Auferstandene erscheint seinem Bruder Jakobus und macht ihn zu einer Säule der Jerusalemer Kirche. Mit seinem schroffen Verhalten hat Jesus also nicht ausschließen und abstoßen, sondern das Kommende, das Heil, das Reich Gottes verkünden wollen. Nie und nimmer wollte Jesus damit die Familie auflösen oder gering machen. Liebe Gemeinde, nie und nimmer, wo doch die Familie eine der besten Schöpfungsordnungen Gottes, seines himmlischen Vaters ist. Wir Menschen haben leibliche Verwandte und leben mit geistlichen Geschwistern. Für Jesus und nur für ihn war in diesem Moment wichtig zu sagen, ich bin nicht nur euer Sohn, liebe Familie, sondern Gottes Sohn zugleich. Und meine Familie ist mehr als ihr. Zu ihr gehören alle, die mit mir das Reich Gottes betreten, indem sie den Willen meines Vaters tun, indem sie an mich glauben, mir vertrauen, mir folgen, mir die Hand geben und so neu geboren werden. Nie und nimmer wollte Jesus die Familie auflösen. Das ist doch was vom Wichtigsten. Und wir tun gut daran, liebe Gemeinde, wenn wir diese gute Schöpfungsordnung Gottes bewahren und schützen. Nun, wie aber können wir den Willen Gottes in rechter Weise tun? Gottes Willen tun, das heißt zunächst ganz einfach, liebe Gemeinde, kommen. Das, was Sie gemacht haben heute Morgen. Kommen, wenn Jesus ruft. Die Menschen, die Jesus als seine Verwandten bezeichnet, sind gekommen. Sonst säßen sie nicht um ihn. Gott will zuerst, dass wir zu seinem Sohn kommen und hören, was er uns zu sagen hat. Glaube entsteht durch das Hören. Und dann das andere, Gott will, dass wir an seinen Sohn glauben. Erstmal kommen und dann ihm vertrauen. Dass wir nach dem Hören nicht einfach weglaufen, sondern an Jesus bleiben. Genauer, dass wir Jesus für uns da sein lassen. Denn die vertrauensvolle Gemeinschaft mit Jesus ist in Gottes Augen das Wichtigste, wichtiger als alle unsere Vorsätze, Anstrengungen, Aufschwünge, Krafttaten. Wir haben es gerade gesungen, das eigene Tun ist nicht so entscheidend, sondern Jesus. Vielleicht wundern wir uns, dass in dieser Versammlung in Nazareth gar nichts Besonderes passiert, da läuft nichts. Aber das Wichtigste ist, die Menschen sind bei Jesus, in seiner Nähe, unter seinen Augen, unter seinem Wort. Selbstverständlich aus den Hörern, aus seiner Gemeinde ist eine weltweite Kirche geworden, in der seit 2000 Jahren viel Gutes passiert, viel Falsches auch, aber wo die Hoffnung noch da ist. Aber eines ist klar, alles das geschieht nur, weil Jesus da ist. Wo aus dem Glauben an ihn gelebt wird, da, allein da geschieht Gottes Wille. Und da betet man täglich, dass dieser Gottes Wille wie im Himmel auch auf Erden geschehe. Und zum Schluss, liebe Gemeinde, jeder Gottesdienst ist letztlich nichts anderes als ein Familientreffen Jesu, bei dem er zu uns spricht und wir im Gebet zu ihm. Ein Treffen, wo wir auf ihn hören. Und wenn wir beginnen im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, dann gehören wir zu seiner großen Familie und haben viele Schwestern und Brüder in der Gemeinde, ja, auf der ganzen Welt in seiner Kirche. Aber vor allem gehören wir zu unserem liebevollen Gott, dem Vater, dem Allmächtigen, den wir darum Vater nennen dürfen, weil sein Sohn Jesus uns zu seinen Geschwistern gemacht hat. Vorausgesetzt, wir tun den Willen Gottes, wir vertrauen auf Jesus als unseren Heiland und Retter. Ja, und vielleicht gelingt es uns bis zum nächsten Familientreffen, bis zum nächsten Gottesdienst, etwas von dieser göttlichen Liebe und Geborgenheit auch andere Menschen spüren zu lassen, durch unser Tun, durch unser Verhalten, durch unsere Worte, durch unser Vorbild, durch unser Zeugnis, damit noch mehr Menschen zu unserer, genauer zu Gottes Familie hingezogen und sich zugehörig fühlen. Das wäre sicher im Sinne unseres Bruders und Heilandes Jesus Christus. Amen. Herr, wir danken dir, dass wir Teil deiner großen weltweiten Familie sind. Wir sind nicht allein und nicht auf uns selbst angewiesen. Wir dürfen uns deine Brüder und Schwestern nennen und wollen das auch im Alltag umsetzen. Schenke uns die Kraft und die Besonnenheit dazu. Amen. Bei dir, Jesu, will ich bleiben. 406, das Lied 406, die erste Strophe und 4, 5 und 6.
Thank you.
Ich darf Sie bitten, nach den Worten berufen zu dir mit ins Gebet einzustimmen, mit den Worten: Herr, erhöre uns. Lieber Vater im Himmel, du gibst uns reichlich und du siehst uns mit freundlichen Augen an. Darum kommen wir zu dir und bitten dich, schenke allen Menschen in Not Helferinnen und Helfer, die sich um sie kümmern und ihnen hilfreich zur Seite stehen. Wir rufen zu dir, Herr, erhöre uns. Gib allen deinen Kindern einen fröhlichen Glauben, schenke ihnen Mut und ein offenes Herz für andere Menschen und lasse ihren Glauben bekennen. Wir rufen zu dir, Herr, erhöre uns. Tröste die Menschen, die krank sind und gebrechlich und einsam. Stärke die Enttäuschten und Niedergeschlagenen und Depressiven. Schenke ihnen neue Freude aus deiner Gegenwart. Wir rufen zu dir, Herr, erhöre uns. Herr, sei bei uns allen. Führe und begleite, schütze und stärke uns als Christen in deiner Gemeinde, die sich zu dir bekennen und ihre Freude feiern dürfen. Und gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie Platz, wir singen das Segenslied Bewahre uns Gott, 171, 1 bis 4. Danke für das Opfer vom letzten Sonntag, über 558 Euro für die Auslandsarbeit und Ökumene. Ich habe gedacht, ich hätte mich verlesen, aber das sind tatsächlich 500 Euro. Das ist Das Opfer, das Sie heute einlegen, ist für das Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen bestimmt und wird Ihrer Liebe herzlich empfohlen. Heute ist um 17.30 Uhr in der Iflinger Halle ein Reset-Gottesdienst mit Pfarrer Gerolf Krückels aus Walldorf. Er spricht zum Thema Getrieben oder Getragen. Mit dabei sind das Anspiel und das Musikteam. Es wird eine Kinderbetreuung angeboten und im Anschluss an den Gottesdienst gibt es noch einen kleinen Imbiss. Dienstagabend 20 Uhr KGR-Sitzung im Gemeindehaus. Der Frauenkreis Oase lädt am Donnerstagabend einen Vortragsabend mit Pfarrerin Mirjam Moll aus Wittendorf zum Thema Die Kraft der Dankbarkeit. Beginn 20 Uhr Gemeindehaus. Freundliche Einladung zum Gottesdienst am kommenden Sonntag, 10.15 Uhr, hier in Schopfloch mit Pfarrer Günther Blatz und dem Musikteam. Parallel dazu ist Kindergottesdienst. Laut bitte. Im Anschluss hier jetzt. Kirchkaffee ist noch im Anschluss. Herzliche Einladung zum Kaffee. Ich darf Sie bitten, sich zu heben. Und nun empfangt den Segen Gottes mit gläubigem Herzen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Musik.